Hallo, willkommen zu einer neuen Heise-Show. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom und habe heute mit mir den Chefredakteur von Heise Security, Jürgen Schmidt, hier. Eigentlich habe ich angekündigt, dass wir zu dritt sind, aber Fabian ist nicht da, der hat es nicht geschafft. Aber wir kriegen das zu zweit hin. Jürgen Schmidt ist unser Experte, sage ich mal, und hat Kontakt zu noch anderen Experten. Und deswegen sage ich jetzt, worüber wir reden. Und zwar haben wir die Woche wieder mal eine Geschichte gehabt. Das ist eigentlich fast schon mindestens wöchentlich. Ist auf jeden Fall sehr regelmäßig, dass irgendjemand warnt oder darauf hinweist, ein Hackerangriff sei enttarnt worden, den russische Hacker verantwortet haben. Diesmal war es der amerikanische Heimatschutzministerium und der britische Geheimdienst am Anfang der Woche und haben gesagt, russische Hacker greifen Router, Cisco-Router an. Aber im Prinzip ist das eher so ein andauerndes Phänomen, dass quasi andauernd gerade gesagt wird, russische Hacker haben dies gemacht, haben das gemacht. Und wer sich noch ein bisschen erinnert, ist, dass es gerade mal ein paar Jahre fast her ist oder fast noch weniger, dass es immer chinesische Hacker waren. Und da wollen wir jetzt mal ein bisschen drüber reden, wie man überhaupt dazu kommt, rauszufinden und zu behaupten, dass bestimmte Hacker hinter einem Angriff sind, weil im Digitalen ist es ja also vom Gefühl her immer schwer, die Spuren zu finden. Ich würde jetzt aber direkt erstmal einsteigen mit der Frage, Jürgen, wenn du liest wieder, russische Hacker haben, also es wird vor russischen Hackern gewarnt, was ist denn dann immer so dein erster Gedanke gerade?
Ja, da läuft es mir meistens auch kalt den Rücken runter. Also ich habe bis vor einiger Zeit selber nicht so richtig dran geglaubt, dass da überhaupt irgendwas dran ist an diesen Zuweisungen. Genau. Habe mich unter anderem deshalb so intensiver mit dem Thema beschäftigt. Aber vielleicht vorab mal, ich möchte ganz klarstellen, also es geht mir nicht darum, mit dem, was ich jetzt im Folgenden so sagen und erklären werde, darum, diese konkrete Zuweisung zu verteidigen. Ja. Ach so, ob das ja, irgendwie Russen waren oder nicht, das steht im Raum. Und wie qualifiziert diese Aussage ist, dazu kann ich also sehr wenig sagen, weil ich darüber so gut wie gar nichts weiß. Es gibt ein paar Indizien, die darauf hindeuten, dass diese konkrete Aussage eher so ein bisschen Larifari ist. Aber allgemein habe ich mich halt damit beschäftigt, wie läuft sowas überhaupt im Hintergrund? Wie gesagt, ich habe das am Anfang selber nicht so richtig geglaubt, dass man da zuverlässige Aussagen treffen kann und habe deshalb angefangen, mich mit Leuten zu unterhalten, die sowas machen. Also real solche Zuweisungen treffen und zwar nicht sich vor die Kamera stellen und sagen, das waren die Russen, sondern das sind die Leute, die im Hintergrund die technischen Analysen machen, auf denen sowas beruht. Und habe mir von denen erklären lassen, was die überhaupt tun. Ja. Es waren unter anderem Leute vom BSI, die das beim ZBund und beim BSI machen. Und das war der Tillmann Werner, der mittlerweile bei CrowdStrike arbeitet. Den kenne ich schon sehr lange aus Zeiten noch, als er beim deutschen Honeynet gearbeitet hat. Und ich weiß halt, dass der große Botnetze analysiert hat mit Configer und Stormnet. Stormwarm hat er also sehr viel gemacht. Und von dem bin ich halt, von dessen technischer Expertise bin ich total beeindruckt. Ja. Also der Typ weiß wirklich, wovon er redet.
Ja. Genau. Wir können mal kurz, da wollte ich gleich eigentlich von Anfang an darauf hinweisen, weil also ein erstes Ergebnis dieser Beschäftigung von dir damit war der CT-Artikel in CT-Heft 14 2017. Ich zeige das mal hier hoch. Ich habe das ganz profan ausgedruckt. Hackerjagd im Cyberspace, den kann ich auf jeden Fall jetzt erstmal schon empfehlen und auch danach dann. Da war der Herr Timo Steffens vom BSI ZBund, da ist das schon mal so ein bisschen zusammengefasst. Das war so der erste große Geschichte. Das kann man auf jeden Fall lesen. Der ist auch im Artikel verlinkt, den kann man sich auf jeden Fall durchlesen, sollte man sich durchlesen, finde ich.
Und der zweite Mensch, den ich jetzt erwähnt habe, der Tillmann Werner, der hält jetzt gerade auf der Heise Security Konferenz, die gestern in Wien war und nächste Woche noch in Köln und in Hamburg stattfindet. Ja. Da hält der einen Vortrag über genau dieses Thema und erklärt unter anderem, wie er WannaCry an nordkoreanischem Geheimdienst festgemacht hat. Der plaudert da so ein bisschen aus dem Nähkästchen und erzählt so ein bisschen über die technischen Hintergründe, wie solche Attribution funktioniert. Und wenn du ihr das möchtet, kann ich so ein bisschen was darüber erzählen, was ich mir dazu erarbeitet habe an Hintergrundwissen, wie solche Attribution überhaupt funktioniert und auch ein bisschen was, wie man vielleicht selber ein bisschen zuverlässige Attribution von Schaumschlägerei und Nebelmaschinen unterscheiden kann.
Also das war genau mein Gedanke und das würde ich jetzt auch so machen. Bevor wir das aber beginnen, möchte ich wieder die Zuschauer darauf hinweisen, dass ich auch nebenbei versuche, die Fragen von euch oder Ihnen im Blick zu behalten. Also vor allem auf YouTube, da ist immer am meisten los. Ich gucke auch noch auf Facebook. Genau, und ich würde das einfach, dass wir das so ein bisschen, also wie es in dem Artikel auch war und wie es wahrscheinlich so allgemein ist, so ein bisschen hintereinander abhaken, weil es so verschiedene Möglichkeiten gibt. Also das Erste ist vielleicht gut mal zu erklären, wie die Hacker so im Allgemeinen, also die Hacker ist ja sowieso schon so eine sehr, falsche Zuweisung, aber wie diese Hacks vielleicht, die jetzt sich auf sicherere Netzwerke und sowas, wir hatten neulich wieder im Bundestag und über diese Universität, wie man sich das vorstellen muss überhaupt, wie können die überhaupt Spuren hinterlassen oder wobei hinterlassen sie Spuren, was machen sie eigentlich genau?
Dazu muss man erstmal eine ungefähre Vorstellung davon haben, wie sowas typischerweise abläuft. Genau, natürlich gibt es nicht so den einen zentralen Angriffsweg. Ja. Also die Leute sind kreativ, das sind Profis und die sind richtig gut und die variieren natürlich und suchen sich immer den schwächsten Punkt in einer Verteidigung raus. Aber im Wesentlichen läuft das so ab, dass am Anfang irgendwie erstmal eine relativ lange Aufklärungsphase stattfindet, wo man eben so analysiert, was läuft da für Software, was für Software setzen die Leute ein. Auch sehr viel über Personen wird da recherchiert. Was sind da für Leute in dem Umfeld tätig, das mich interessiert, was über deren persönliche Vorlieben und auch soziale Kontakte. Und typischerweise wird dann ein relativ kleiner Kreis von Leuten aktiv ins Visier genommen, um die, via Spearfishing nennt sich das, zu attackieren. Das heißt, da werden dann ganz gezielt an diese Leute Mails geschickt, die eine plausible Hintergrundgeschichte haben und die versuchen dann auf deren Rechner, auf deren System Malware einzuschleusen. Also da werden dann eben zum Beispiel Sicherheitslücken auf deren System ausgenutzt oder auch über Social Engineering werden die
attackiert. Also dass man zum Beispiel sagt, das ist eine Mail von Google, das ist sowas, was man oft hört. Das ist angeblich eine Mail von Google Sicherheit. Also es gibt ein Problem auf dem Konto, man soll sich einloggen.
Ja.
Das wäre so eine.
Ja, wobei das läuft auf der Ebene sogar viel personalisierter. Im Zweifelsfall würdest du da eine Mail von mir bekommen.
Natürlich, klar. Wir haben es hier mit, genau. Also wir geht es jetzt wirklich um die Speziellen.
Ja, da geht es wirklich um Profis, die nicht irgendwen haben wollen, sondern die zum Beispiel dich im Visier haben. Genau. Und wenn sie dich im Visier haben, dann wissen die zum Beispiel, dass du heute in der Heise-Show mit mir da auftrittst und dann kriegst du irgendwie 10 Minuten vorher eine Mail, ganz wichtig, dringend, ich kann nicht kommen und installier doch mal dieses Programm, um mich remote irgendwie da rein in die Show reinzuholen oder irgendwas. Also eine plausible Geschichte, die tatsächlich zu deinem Lebensumfeld passt.
Vor allem in dem Fall am besten noch was, wo ich gar nicht so viel Zeit habe zu überlegen. Das ist natürlich
Oder du wirst auch bei deinem Hobby abgeholt. Mhm. Dass also zum Beispiel man rausfindet, ich weiß nicht, hast du irgendein exotisches Hobby, zu dem es Webseiten gibt, auf denen du vielleicht irgendwie aktiv bist. Und dann wird vielleicht irgendwie so eine kleine Webseite kompromittiert, von der man weiß, dass du dich dort aufhältst. Mhm. Nur im Wesentlichen mit dem Ziel, dich über diese Webseite dann dran zu kriegen. Da wird ein Exploit-Kit auf dieser Webseite installiert, das im Wesentlichen nur dazu da ist, dich zu fangen.
Genau. Und jetzt sind sie auf meinem Rechner.
Auf deinem Rechner,
auf richtig. Auf meinem Arbeitsrechner.
Auf deinem Arbeitsrechner. Das ist meistens Ziel, genau. Dann wird von dem aus erstmal das Netz ausgekundschaftet und die versuchen sich von dort aus weiter im Netz auszubreiten. Solche Vorgänge laufen dann typischerweise über Wochen oder sogar Monate. Mhm. Diese gehen da ganz langsam, ganz vorsichtig vor und breiten sich dann in diesem Netz aus, um sich immer näher an das eigentliche Ziel der Operation ranzuarbeiten. Da werden dann verschiedene Techniken eingesetzt, Tools, mit denen man sich im Netz umschauen kann, mit denen man Passwörter im Netz abgreifen kann und so weiter. Ja, und bei all diesen Aktivitäten, wenn das dann irgendwann mal auffällt, hat der Angreifer Spuren hinterlassen.
Ja.
Und wenn das dann irgendwann auffällt und dann ein Analyseteam reinkommt und erstmal alles beschlagnahmt, alles stilllegt und nach diesen Spuren sucht, dann werden die da Spuren finden. Dann werden die da Einträge in Logdateien finden, dass da irgendwie die vorher nicht aufgefallen sind. Aber wenn man weiß, wonach man sucht, dann findet man die. Dann untersucht man deinen Rechner, sieht, da hast du eine Mail bekommen und kann die unter Umständen zurückverfolgen. Man findet Tools auf deinem Rechner, mit denen im Netz das Netz ausgekundschaftet wurde und so weiter. Da bekommt man dann also einen Einblick von der Arbeitsweise dieser Angreifer. Wenn die dann irgendwie Informationen sich beschafft haben, werden die typischerweise irgendwie ausgeschleust. Und diese Aktivitäten, die geschehen ja übers Netz. Da sind dann auch wieder externe IP-Adressen zum Beispiel involviert.
Also in dem Sinne, dass wenn sie, die wollen oft an Dateien, an bestimmte Informationen, dass sie die ja irgendwie rauskriegen
müssen. Die müssen sie irgendwie rauskriegen, genau, beziehungsweise bekommen, sie ja. kommen ja auch über irgendwelche Dinge, über irgendwelche Kanäle rein. Da sind typischerweise, ist da eine Kommunikation mit externen Systemen, die da erfolgt, deren IP-Adressen man zurückverfolgen kann. Im Idealfall schafft man es danach, schaffen es die Forensiker und die Analysten, einen dieser Basisstationen der Angreifer irgendwie auch noch zu beschlagnahmen. Ja.
Ich will, mal, weitere Informationen,
ich will mal ganz kurz,
Burkhard Ritter fragt auf Facebook, wer sind denn die? Das ist genau das Thema der Sendung. Darum geht es ja, rauszufinden, genau. Wer sind denn die?
Also die sind, also was man auf jeden Fall schon mal sagen kann, die sind mittlerweile professionelle Akteure.
Ja, genau.
Also Leute, die nicht irgendwie das als Hobby haben, sondern die das tatsächlich auf einem sehr hohen technischen Niveau professionell betreiben. Ja. Das ist definitiv, das kann man aus diesen Angriffen ablesen. Das sind nicht irgendwelche Script-Kiddies oder sowas, sondern das sind Leute, die sehr viel über Sicherheit wissen und sich da sehr geschickt bewegen können.
Genau, also es geht ja jetzt halt um diese wirklich gezielten Angriffe, die viel Zeit, Aufwand, technisch teilweise Zero-Day, also Sicherheitslücken, die kein anderer hat, auf die alle zurückgreifen. Es geht nicht um alle Hackerangriffe, sondern es geht um diese bestimmten, die immer für...
Über gezielte Attacken zum Beispiel auf den Deutschen Bundestag und solche Geschichten.
Genau, und jetzt sind sie auch auf, also die Ermittler sind, also wir sind jetzt schon bei den Ermittlern, die versuchen, die Spuren zu sichern. Die haben jetzt erstens schon die, also wir sind jetzt, ich versuche das immer mal so ein bisschen zusammenzufassen, wir haben jetzt auf jeden Fall schon die angegriffenen Rechner, aber im Idealfall kommen sie auch auf die, du hast es Basisstation genannt, ich glaube
Command and Control Server sind das typischerweise.
Genau. Also
C&C.
Genau, die werden von der Malware oder wie auch immer angesprochen. Dadurch kann man sie auffinden, weil die versuchen dahin
oder
zu schicken.
Oder sie sprechen die Malware an oder also schicken halt Befehle an die, dass sie jetzt eben irgendwas Besonderes machen soll oder sowas. Da sind also Kommunikationskanäle, die man danach, wenn man also den Angriff entdeckt hat und unter Umständen vielleicht sogar clever genug ist, den noch eine Zeit lang live zu beobachten.
Ja.
Dann kann man solche Informationen extrahieren, sammeln und dann anfangen, diese Informationen auszuwerten. Dann
ich wollte noch kurz, weil auch für die Forscher, also dieser Rechner, diese C&C-Server, die stehen ja nicht bei den Hackern zu Hause, bei diesen
Nein.
Die sind in irgendwelchen Rechenzentren vielleicht, die sind dann gemietet oder irgendwie.
Gemietet oder vielleicht auch kompromittiert.
Genau. Aber dass man, also da kommt, das Ziel ist nicht, da reinzukommen und quasi zu sagen, der steht dort, da müssen wir nur dahin laufen und dann sind die Hacker da, sondern wir versuchen jetzt rauszufinden.
Wir versuchen da weitere Informationen zusammenzutragen, weil auf diesen C&C-Server, da läuft ja auch Software, die auch entwickelt wurde von Leuten irgendwie im Umfeld von den Angreifern. Auf diesem Server gibt es auch wieder Logdateien, die zum Beispiel zeigen, wann waren denn die typischerweise aktiv auf diesen Systemen? Ja. Wo kamen die wiederum? Wo kamen die Leute, die sich auf diesen Server eingeloggt haben, auf diesem C&C-Server, wo kamen die her? In welcher Sprache ist die Software dort verfasst? Das User-Interface, in welcher Zeitzone läuft das? Und tausend kleine Informationen. Ja. Das ist dann jetzt, wird dann langsam ein Puzzlespiel, dass man anfängt, diese Informationen auszuwerten und zusammenzutragen. Und ja, dann tatsächlich wird es Detektivarbeit. Mhm. Dann kann man eben diese Programme analysieren. Man kann zum Beispiel eine wesentliche Theorie des Ganzen ist, dass wenn solche Profis unterwegs sind, die haben einen eigenen Werkzeugkasten. Mhm. Die fangen nicht für jeden Angriff, den sie machen, wieder von null an.
Genau.
Sondern die setzen dieselben Tools wieder und wieder ein, entwickeln die über Jahre hinweg weiter und setzen die eben bei verschiedenen Fällen ein.
Ja.
Das ist erstmal eine These, die hat sich aber in der Realität tatsächlich bestätigt. Also man hat zum Beispiel eben aus den NSA-Leaks hat man rausgefunden, dass die NSA ihre Angriffstools über Jahre hinweg weiterentwickelt hat und tatsächlich über Jahre hinweg kontinuierlich eingesetzt hat in verschiedenen Fällen.
Ist ja auch... Also es ist ja auch nachvollziehbar, wie die Arbeit. Also man kann davon ausgehen, dass natürlich Werkzeuge dazukommen, aber Werkzeuge, die sich bewähren, verwendet man, das macht ja jeder Entwickler. Im Prinzip sind es Entwickler.
Ja. Die zweite Theorie ist, dass also diese Gruppen, diese Profis, ihre Werkzeuge nicht mit anderen teilen. Mhm. Das werden sie in aller Regel versuchen zu vermeiden. Manchmal passiert das trotzdem. Dann muss man eben das auch, dann sieht man das sehr häufig auch. Das muss man im Hinterkopf behalten, dass es passieren kann. Aber in aller Regel erstmal teilen die nicht, weil da sehr viel eigenes Know-how drin steckt. Da steckt ein großes Investment an Zeit und anderen Dingen drin. Und wenn die jemand anders in die Finger bekommt, dann sind die sehr häufig erstmal für sie verbrannt.
Ja.
Letztlich irgendwann müssen sie damit rechnen, dass die auch bei den Guten bekannt werden, dass die auf der Liste von Antivirenherstellern landen und so weiter und sie die Tools dann gar nicht mehr einsetzen können.
Automatisch erkannt werden. So, jetzt ist hier im Moment, die Technik ist gefragt, aber wir reden weiter.
Aber wir sind auf dem Monitor, oder?
Wir sind weiter da, genau. Ich wollte mal kurz, weil wir es immer so zwischendurch machen, weil wir uns ja hier weiter vortasten, kurz ein paar Fragen. Also das eine ist, verstehe ich das richtig, die Hacker findet man in den Logdateien, weil die über IP aus Russland zugegriffen haben? Nein. Du hast gesagt, es gibt ja so viele Logdateien, viel mehr als, also man hat jetzt vielleicht im Kopf die Logdateien, die loggen, wer auf einen Rechner zugreift. Aber es gibt ja auf Rechnern verschiedenste Logdateien, die Aktivitäten...
Man muss das so sehen, es gibt also so dieses Puzzlespiel besteht nicht aus einer IP-Adresse, die aus Russland stammt, sondern dieses Puzzlespiel besteht aus ungefähr 100 oder sogar 1000 verschiedenen Spuren, die man auswertet und wo man versucht, die zusammenzusetzen und zu gucken, ob das ein passendes Bild ergibt. Wo man auch natürlich versucht zu gucken, gibt es Dinge, die widersprechen meiner Arbeitshypothese. Mhm. Also natürlich kann ich, wenn ich sage, ich finde IP-Adressen aus Russland. Außerdem sind die Tools, die ich dort vorgefunden habe, wenn ich die analysiert habe, die haben intern, haben die zum Beispiel ein Datum, wann die übersetzt wurden. Das ist typischerweise in einer Zeitzone passiert, die man Russland zuordnen kann. Mhm. Die Spracheinstellungen der Tools sind russisch. Es tauchen irgendwo russische Strings auf. Dann hat man irgendwann mal die Hypothese, das könnten die Russen gewesen sein. Oder bei WannaCry, da war das eben so, das könnte Nordkorea sein. Mhm. Aber auf der anderen Seite ergeben sich auch gelegentlich tatsächlich Indizien, die dann zeigen, in eine andere Richtung zeigen. Und dann muss man also seine Hypothese wieder in Frage stellen. Und das machen die Profis, die sowas machen, machen das auch. Also die sagen nicht einfach, nur weil sie eine IP-Adresse aus Russland gesehen haben, ja, das waren die Russen, sondern die stellen irgendwann eine Hypothese auf, überprüfen die, versuchen dann auch zum Teil aktiv Dinge zu finden, die eventuell dagegen sprechen. Und erst wenn sie irgendwann ein rundes Bild haben, dann kommen sie zu einer Bewertung, wo sie sagen, okay, ich habe hier Tools gefunden, die habe ich davor bei einem anderen Angriff auch schon gesehen. Die habe ich bei drei anderen Angriffen auch gesehen, zum Beispiel bei drei anderen Angriffen auf Banken. Mhm. Dann komme ich zu der These, okay, das sind Angreifer, die sich auf Banken spezialisiert haben.
Ja.
Wenn ich dann irgendwann einen fünften Angriff sehe, der auch wieder ähnliche Dings hat, dann schmeiße ich die in den gleichen Cluster. Das ist der erste Schritt der Attribution, dass man erstmal gar nicht so sehr fragt, wo kommen die her, sondern dass man irgendwie so Gruppen bildet und versucht, das einer Gruppe zuzuweisen. Den Gruppen gibt man irgendwelche Namen.
Das sind die, die wir auch dann immer mal in der Berichterstattung wiederfinden. Die kennt man, also... hat man dann schon
das
mal
ist dann ab 28 oder Software Panda oder Fancy Bear oder sonst was. Das sind erstmal irgendwelche Namen, die also erstmal sagen, okay, das ist diese Gruppe, die wir bereits dreimal gesehen haben, die ist anscheinend auch in diesem Netz gewesen. Ja. Das ist der erste Schritt, dass man also so Angriffe einer bestimmten Gruppe zuordnet. Und erst im nächsten Schritt versucht man dann diese Gruppe irgendwie auch nochmal zu lokalisieren in einer bestimmten Region oder einer bestimmten Personengruppe oder dann vielleicht sogar einzelnen Personen zuzuweisen. Aber das ist ein zweiter Schritt, der also nochmal zusätzliche Arbeit erfordert. Ja. Der erste ist, wie gesagt, diese Vorgehensweise, exakt diese Vorgehensweise, diese Tools und so weiter diese IP-Adressen, die haben wir schon ein paar Mal gesehen und alles in allem sieht das so aus, als ist das wieder die gleiche Gruppe. Ja. Also ist das wieder ABT 28.
Ja. Genau. Du hast ja auch, also oder in dem Artikel steht das auch drin, dass es, also deswegen eigentlich ist viel von dem, was wir hier auch in der Sendung machen können, so eine Aufzählung von diesen ganz verschiedenen Sachen, die benutzt werden. Also zum Beispiel, dass man eben auch guckt, was sind die Ziele? Also wenn es halt nur Banken in Sri Lanka trifft, dann kann man halt zumindest überlegen, genau, dass es vielleicht jetzt niemand aus der Türkei ist, irgend sowas.
Das, genau, das ist dann, wenn man dann also versucht, so eine Gruppe, der man irgendwie jetzt mal einen Namen gegeben hat, ja, einen neutralen wie ABT 28 oder sowas, dann guckt man mal, was haben die typischerweise für, genau, Ziele, was haben die für Absichten, was treibt die an? Und damit kann man dann unter Umständen auch schon eine Hypothese, erstmal eine Theorie, genau, also aufstellen, woher die kommen könnten, beziehungsweise wer ähnliche Absichten hat auf der politischen weltweiten Landkarte oder auch auf der wirtschaftlichen Landkarte. Viel von diesen Sachen ist auch tatsächlich wirtschaftlich motiviert. Und kann also dadurch schon mal eine erste Theorie aufstellen, das könnte aus der Richtung kommen. Weiteres typisches Ding ist, dass man Zeitstempel extrahiert.
Ah, genau, ja.
Dass man also an vielen Stellen findet man Zeiten. Das ist unglaublich, an wie vielen Stellen da irgendwie welche Zeiten auftauchen. Das sind einmal die Logfile-Einträge, wo man eben sehen kann, okay, die waren typischerweise in diesem Zeitfenster aktiv. Und ich habe ja schon gesagt, die sind das über Monate hinweg.
Ja, genau.
Und wenn man dann zum Beispiel sieht, die sind an bestimmten Feiertagen ist plötzlich Schicht im Schacht, da passiert nichts. Und das sind lokale Feiertage. Dann hat man dann schon wieder ein weiteres Indiz, wo man das irgendwie so regional zuordnen kann. Oder
dass es halt immer diese 8-Stunden-Rhythmen sind, die aber vielleicht verschoben sind.
Genau, zu dem, die verschoben sind und man so Zeitzonen ungefähr bestimmen kann. Die Tools, die haben sehr viele Zeitstempel. Man kann zum Beispiel feststellen, wann die übersetzt wurden, zu welchem Zeitpunkt. Ja. Wenn man irgendwelche ZIP-Archive findet, die haben Zeitstempel und so weiter. Da findet man sehr viel und die plottet man und dann bereitet das Ganze grafisch auf und kriegt dann ein recht aussagekräftiges Muster über die Aktivitäten und kann da dann unter Umständen auch eine Zuordnung machen, in welcher Zeitzone die Leute aktiv sind.
Genau. In dem Artikel stand auch der Hinweis, das kann man ja auch immer noch mal erwähnen, dass natürlich kann man Feiertage, also kann man ja eine falsche Fährte legen und man guckt einfach, man sucht einen russischen Feiertag und arbeitet jetzt nicht, obwohl man bei der NSA arbeitet. Aber dass es manchmal andersrum vielleicht sogar noch aussagekräftiger ist, wenn man einfach an bestimmten Feiertagen arbeitet, dann kann man, das ist unwahrscheinlich vielleicht in bestimmten Ländern, wo vielleicht viel kontrolliert wird. Aber das ist ja auch, weil hier immer so der Hinweis auf teilweise so auf einzelne Sachen, die wir aufzählen. Es geht nie, ist ein Punkt der entscheidende.
Genau.
Es
geht um Puzzle und man muss immer im Hinterkopf behalten, dass einzelne dieser Merkmale oder sogar mehrere gefälscht sein können.
Genau.
Alle diese Spuren lassen sich theoretisch fälschen. Und es sind auch schon bereits Fälle aufgetreten, wo also ganz aktiv versucht wurde, falsche Fährten zu legen.
Genau.
Das ist also kein Gespenst, das nur herbeigeredet wird, sondern solche falsche Fährten werden gelegt.
Also man könnte zum Beispiel auch, wahrscheinlich kann der durchschnittliche Hacker, russische Hacker, auch englischen Code schreiben, mit englischen Kommentaren. Das wäre eine, oder andersrum vielleicht auch. Und wir haben das jetzt immer, weil wir hier wirklich von den Profis der Profis reden, das sind oft, also aus dem Geheimdienstmilieu, da ist ja quasi, also Geheimdienste gibt es, also das ist die Aufgabe von Geheimdiensten, falsche Fährten zu legen.
Ja,
und sich
definitiv.
Also das ist auch so ein Punkt, den man immer wieder darauf hinweisen muss, weil da kommt das hier auch, dass es natürlich ein Ziel ist, das zu verschleiern und zu manipulieren. Deswegen geht es ja gerade darum, so viel zu analysieren. Weil man hofft, so würde ich es jetzt vielleicht zusammenfassen, an irgendeiner Stelle hat man halt nicht aufgepasst.
Also vielleicht sollte man das auch noch mal konkretisieren, weil es gab also einen Fall, der zumindest bekannt geworden ist mit solchen falschen Fährten. Olympic Destroyer, das war während einer Olympiade in Südkorea.
Genau, neulich, Winterolympische Spiele, ja.
Genau, da gab es auch einen Vorfall, einen Angriff und da wurde von einigen Analysten sehr schnell gesagt, oh, da sind Spuren, die zeigen nach Nordkorea. Es hat sich aber bei einer genaueren Analyse dann herausgestellt, dass diese Spuren tatsächlich gefaked waren. Ja. Dass also da ganz offensichtlich jemand absichtlich Code geschrieben hat, der so aussehen sollte wie bestimmte Tools, die von einer Gruppe, die tatsächlich in Nordkorea aktiv ist, eingesetzt wird. Da ein Beispiel zum die haben eine typische Löschroutine, die ein etwas eigenwilliges Verfahren hat, eine Datei zu löschen. Okay. Dass man, wenn man nach dieser Codesequenz sucht, nirgends sonst findet. Das setzen nur die ein. Ja. Nämlich, die springen erst an das Ende der Datei, löschen da ein Byte und löschen dann den Rest der Datei.
Okay,
ja. Keiner weiß so genau, warum die das so machen, aber das ist ein Muster, das man über Jahre hinweg bei denen immer wieder beobachtet hat. Das ist wahrscheinlich in irgendeiner Bibliothek bei denen so abgelegt und diese Bibliothek wird immer wieder verwendet, um die entsprechenden Tools zusammenzubauen. Ja. Und genau diese Art und Weise zu löschen die Täter bei Olympic Destroyer in Südkorea imitiert.
Ach so, genau. Und dann war so der erste Gedanke.
Das sind wieder die. Mhm. Aber wenn man dann genauer hingeschaut hat, hat man kleine Unstimmigkeiten gefunden. Nämlich der Code war nämlich eben nicht binär identisch. Das Ganze wurde mit einer etwas anderen Programmversion der Toolchain übersetzt und so weiter. Man hat dann viele kleine Unstimmigkeiten gefunden und hat dann gesehen, okay, da gibt es zwar große Signalleuchten, die auf Nordkorea zeigen, aber wenn man ganz genau hinschaut, sieht man, es gibt zu viele Unstimmigkeiten, als dass man tatsächlich eindeutig sagen kann, ja, das war Nordkorea.
Ja.
Und hat das also auch danach als falsche Fährte entlarvt.
Ja, okay. Genau, ich würde jetzt mal, weil jetzt auch so ein paar Fragen kommen, wir haben ja die halbe Stunde schon, sind wir ja schon durch, also es ist ja wirklich ein komplexes Thema. Erstmal, wir haben vorhin schon so ein bisschen aufgezählt, wo diese Täter überhaupt herkommen, also natürlich sind Geheimdienste oft dahinter oder geheimdienstnahe Organisation. Du hast Wirtschaft schon gesagt.
Wirtschaft im Sinne von also Cybercrime, also es sind mittlerweile auch einige rein mafiös organisierte Gruppierungen auf einem sehr hohen technischen Level, die eben auch für gezielte Angriffe verantwortlich sind. Insbesondere im Bankensektor sind da einige unterwegs.
Die Ziele sind dann vielleicht ein bisschen anders. Da geht es dann wahrscheinlich um Geld vor allem oder um
wobei man das nicht ausschließen sollte, weil auch einige der Geheimdienste eben für die Finanzierung ihrer Aktivitäten nicht davor zurückschrecken, offensichtlich sich auch in so dubiosen, zum Teil auch kriminellen Machenschaften zu engagieren, um eben ihre schwarzen Kassen zu füllen, weil die eben für die Dinge, die sie brauchen, auch sehr viel Geld brauchen und dann ihr Know-how und ihre Tools auch einsetzen, um dann eben im Bereich Cybercrime Geld zu machen.
Man kann wahrscheinlich das so zusammenfassen, dass so wie die Weltpolitik nicht klar getrennt ist zwischen, was weiß ich, Staaten und Kriminellen, sondern es halt auch so Organisationen gibt, die irgendwie so dazwischen stehen und sich so finanzieren, sieht man das dann hier halt auch. Jetzt würde ich auch noch mal kurz drauf, also du hast es vorhin so ein bisschen schon angedeutet, aber wer macht, also diese Arbeit der Zuordnung, diese Ermittlungsarbeit ist unfassbar aufwendig, so wie das klingt, so wie du es jetzt sagst. Wer macht denn das? Kann man das einfach zusammenfassen?
Ja, also das machen zum einen natürlich Geheimdienste bzw. Sicherheitsorganisationen in Staaten, die das Zertbund zum Beispiel macht sowas, das BSI, hier in Deutschland. Zum anderen gibt es auch eine Reihe von Sicherheitsfirmen, die sich darauf spezialisiert haben.
Und die werden dann wahrscheinlich von zum Beispiel den Gehackten engagiert. Die bezahlen
Da gibt es mittlerweile eben eine ganze Reihe, also deren Geschäftsmodell ist im Wesentlichen, dass Banken, die bezahlen dafür, dass sie nicht nur nach einem Vorfall, sondern auch vorab, dass sie Informationen bekommen. Weil wenn da zum Beispiel eine Gruppe da ist, die sich auf Banken spezialisiert hat und die nacheinander drei Banken in Europa attackiert hat, dann bist du als Bank vielleicht ganz froh drüber, wenn du Insider-Informationen darüber kriegst, dass wenn du die und die Sachen in deinem Netzwerk siehst, dann hast du ein Problem. Dann sind nämlich unter Umständen die in deinem Netzwerk unterwegs. Mhm. Also mit Hilfe dieser sehr, sehr detaillierten Informationen über die Vorgehensweise von Angreifern können die natürlich auch eine Dienstleistung anbieten für die möglicherweise Angegriffenen, die denen eventuell dabei helfen kann, sich zu verteidigen. Wie effizient das ist und ob das Geld wert ist, darüber mag ich jetzt nicht diskutieren, weil da kämen wir vom Hundertsten ins Tausendste. Auf jeden Fall funktioniert so deren Geschäftsmodell.
Ja. Jetzt bin ich gerade raus. Jetzt hatte ich zu den Sicherheitsforschern. Jetzt bin ich tatsächlich gerade raus. Ich wollte eigentlich, bevor wir darüber fragen, warum denn jetzt nun immer die Russen da sind, aber mir kommt trotzdem meine Frage nicht. Dann machen wir das doch jetzt einfach direkt mal. Warum hat man denn gerade das Gefühl, dass es immer die Russen sind? Also im Artikel habt ihr eine sehr gute, also wie ich fand, nachvollziehbare Erklärung dafür gefunden, die eigentlich das alles so ein bisschen zusammenfasst, dieses Problem.
Also zum einen sind es nicht immer die Russen. Das ist zum Teil ein Medienphänomen. Mhm. Also es findet sehr viel Attribution im Hintergrund statt, die auch in andere Richtungen zeigt. Aber die macht keine Schlagzeilen. Das ist die eine Geschichte, dass halt gerade diese Fälle auch rausgegriffen werden. Ja. Die andere Geschichte ist natürlich, dass ein beträchtlicher Teil dieser Attribution auch interessengetrieben ist. Also klar, wenn die NSA Attribution macht, dann wird die nie mit dem Finger auf Großbritannien oder die Five Eyes zeigen.
Ja.
Und Firmen, die denen nahestehen, werden das in aller Regel auch vermeiden. Mhm. Öffentlich diese Firmen diese Länder zu beschuldigen. Auf der anderen Seite, es gibt durchaus Vorfälle, die auch öffentlich zum Beispiel den USA zugeordnet werden. Mhm. Also ganz prominent, das fängt mit Stuxnet an.
Stuxnet, genau, ja.
Aber auch andere Vorfälle. Es wurde vor einiger Zeit im russischen Parlament wurde auch eingebrochen und da wurden auch Rechner kompromittiert. Ja. Das Problem ist, dass über die Analysen dort hier so gut wie nichts bekannt ist.
Das ist ja immer erstens die Frage, wer das macht, wer es wie veröffentlicht. Das war tatsächlich meine Frage vorhin, weil du hast es ja aufgezählt, dass wenn natürlich Geheimdienste sowas untersuchen, werden sie es nur veröffentlichen und die Ergebnisse nur veröffentlichen, wenn es in ihrem Interesse ist. Und zwar, wenn es in einem sehr wichtigen Interesse ist, weil sie ja damit ihre Methoden zum Teil offenlegen. So wie du es jetzt gesagt hast, wir können natürlich alles, was wir aufgezählt haben, vorhin kam einzeln so die Frage, alles, was du aufgezählt hast, kann man falsche Spuren legen. Es gibt nicht den Weg, der absolut unfälschbar ist. Natürlich, wenn wir jetzt eine Liste haben, daran erkennt man Hacker mit 10 Punkten, dann müsste der Profi-Hacker nur diese 10 Punkte abhaken, dass er eine falsche
Fährte. Aber je komplexer das Puzzle wird, desto schwerer wird es tatsächlich, konsistente Lügen zu machen. Man kennt das vom Lügen, dass also irgendwann verheddert man sich. Wenn je komplexer die Geschichte wird, die du versuchst zu erzählen und die du fünfmal hintereinander erzählen musst, unterschiedlichen Leuten, da wird es dann schon schwierig, konsistent zu bleiben und da ergeben sich dann Widersprüche.
Ja.
Und diese Widersprüche lassen sich sehr häufig dann eben auch aufdecken. Und deshalb glaube ich durchaus, man kann in speziellen Fällen, wenn die Voraussetzungen stimmen, durchaus seriöse Attributionen machen. Es gibt aber auch natürlich Attributionen, die im Wesentlichen darauf beruht, dass da ist irgendwas, das sieht so aus, als ob das müssen die Russen gewesen sein oder das müssen die Chinesen gewesen sein. Deshalb werden seriöse Analysten ihre Einschätzung immer mit einer Wahrscheinlichkeit versehen. Das ist auch so ein bisschen ein Tipp, woran man diese Dampfplauderer von seriösen Leuten unterscheiden kann. Wenn jemand sowas wirklich professionell macht, dann wird er sagen, wir können mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit davon ausgehen, dass das die und die Gruppe war. Und mit einer geringen Wahrscheinlichkeit mit einer geringen Trefferrate können wir auch sagen, dass die Spuren nach Nordkorea führen. Da wird immer so ein qualifizierendes qualifizierender Zusatz mit dabei sein oder eben mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, ja, die halt dann tatsächlich signalisiert, derjenige, der sich mit dem Thema beschäftigt hat, ist der Überzeugung, das, was er da in Informationen hat, ist so komplex und so komplett, gibt ein so komplettes Bild ab, dass er sagen kann, ich bin davon überzeugt, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit das dieser Gruppe zuzuordnen ist und diese Gruppe mit hoher Wahrscheinlichkeit auch in Russland angesiedelt, ja, ist. Wobei man da auch dann nochmal unterscheiden muss, in Russland angesiedelt heißt nicht unbedingt russische Regierung.
Genau.
In Russland gibt es auch sehr viel Cybercrime-Aktivitäten, ja, also eben Cybermafia, die auch auf einem sehr professionellen Niveau agiert und deren Aktivitäten lassen sich häufig nicht so eindeutig unterscheiden.
Ja. Genau. Ich wollte vorhin noch, wir hatten ja kurz über diese Frage geredet oder du hast es erklärt, warum es nun immer die Russen sind und dass natürlich ein Problem ist, dass Medien in ihrer Gesamtheit oft auf die Geschichten aufspringen, sage ich jetzt mal, die für besonders viel Aufmerksamkeit sorgen. Ich würde das aber ein bisschen erweitern, so habt ihr es auch im Artikel, dass natürlich die Sicherheitsforscher da jetzt das nicht per se anders machen. Natürlich, wenn Sicherheitsforscher wollen auch oft, dass ihre Namen vielleicht in Medien erscheinen und das ist ja nicht verwerflich zu sagen, wir haben jetzt hier vielleicht zwei verschiedene Angriffe, die wir untersuchen können. Da können wir unsere ganzen Ressourcen drauf werfen. Nehmen wir den, für den sich am Ende vielleicht keiner interessiert oder den, wo halt wir vermuten jetzt und vielleicht finden wir raus, dass es die Russen waren. Das ist ja dann wie so eine Ökonomie, die dann zusammenarbeitet.
Das heißt, ja, das ist ein sich selbst verstärkender Mechanismus dann auch, wenn also so eine Firma die Wahl hat, auf was schmeißen wir unsere Ressourcen, dann wird das im Zweifelsfall der sein, bei dem das Potenzial da ist, dass es eine große Schlagzeile gibt und nicht irgendeine eher kleine Geschichte, die sowieso irgendwie nicht so richtig in die Medien kommen wird.
Und das ist ja dann quasi schon die Erklärung, warum es vor ein paar Jahren die Chinesen waren, also zumindest so im öffentlichen Bild und jetzt viele Russen, obwohl sich vielleicht, und das ist eine schwierige Sache, die wir wahrscheinlich gar nicht, keiner beantworten kann, vielleicht hat sich es in der Quantität gar nicht so verändert, wahrscheinlich hat sich es in der Quantität nicht so verändert, wie es das allgemeine Medienbild gibt. Wir können aber nicht sagen, ob es jetzt mehr russische Aktivitäten gibt, ob nun staatlich oder Cybercrime als chinesische, ist einfach nur, das hat sich verschoben, das Interesse. Die Untersuchungen haben sich verschoben, weil Russland halt jetzt im Fokus steht. Und dann fand ich auch noch einen interessanten Aspekt, der, glaube ich, mit einem kurzen Halbsatz zumindest erwähnt wurde, der auch schwieriger zu überprüfen ist, ist, dass zumindest die NSA und die britischen Geheimdienste einfach vielleicht noch mal besser da drin sind, ihre Spuren zu verwischen und vor allem bessere Technik zur Verfügung haben, mehr Ressourcen. Das ist zumindest eine Möglichkeit, warum es schwerer fällt, vielleicht russischen Geheimdiensten oder russischen Sicherheitsfirmen, gibt es ja auch, das zu entdecken. Wir haben ja inzwischen teilweise die Tools, sind ja öffentlich von der NSA, weil sie zwar gute Tools haben, aber nicht so gute Mitarbeiter manchmal, die das öffentlich gemacht haben. Und da sieht man ja teilweise, wie lange wir beschäftigt waren oder die IT-Branche mit den Folgen dieser Leaks, weil die so gute, sage ich jetzt mal, Sicherheitslücken hatten, so tiefgehende.
Ja, also es ist definitiv auch eine nicht von der Hand zu weisende Option, dass man eben über Aktivitäten der westlichen Geheimdienste weniger hört, weil die auf einem höheren Niveau operieren, weil die da auch schon mehr Erfahrung haben, das schon länger machen und deshalb auch besser darin sind, da verdeckt zu bleiben. Also viele der in den NSA-Leaks zum Beispiel veröffentlichten Tools, die sind ja erst dadurch bekannt geworden, dass sie eben in diesen Leaks drin waren. Genau. Die sind davor nicht bei irgendwelchen realen Einbrüchen aufgefallen. Ein paar gab es doch, aber ein Großteil von denen ist noch nicht bei realen Einbrüchen aufgefallen. Das spricht dafür, dass die da doch sehr gut dabei waren, ihre Spuren zu verwischen.
Ja. Ich würde jetzt mal, also tatsächlich habe ich das Gefühl, dass wir die Fragen beantwortet haben. Ich hatte mir als Abschlussfrage, die würde ich jetzt dann quasi nochmal kurz zusammenfassen stellen, wem auch, also es geht ja nicht nur für uns, also wir machen das, dass wir mit diesen Berichten umgehen und vor allem ihr natürlich bei Heise Security mit diesen Berichten umgeht und überlegt, wem könnt ihr wie vertrauen, sondern sicher auch die Leser dafür Interesse haben oder hatten, wie können sie jetzt entscheiden, wem sie glauben und nicht. Und im Prinzip war deine Zusammenfassung, also glauben kann man sowieso 100% nicht, aber diese Einordnung, das fand einen sehr hilfreichen Tipp, dass man sich einfach die Sachen durchliest und wenn jemand das einordnet und quasi die eigene Unsicherheit eingesteht.
Eigentlich, also es gibt zwei Sachen. Eigentlich, ja. Um so eine eine Zuordnung eindeutig zu beurteilen, muss man die Hintergründe dazu kennen. Das Dumme ist, die werden sehr häufig eben nicht genannt. Also es werden sehr über die Details der Angriffe auf das Auswärtige Amt wissen wir so gut wie gar nichts. Solche Informationen werden in aller Regel nicht rausgegeben. Das heißt, man muss zu einem anderen Hilfsmittel greifen. Und also was da für mich in erster Näherung einigermaßen funktioniert, ist, ordnet der das Ganze ein auf einer Wahrscheinlichkeitsskala. Wie qualifiziert ist diese Aussage? Wenn jemand also mit im Brustton der Überzeugung sagt, das waren die Russen, dann ist der für mich ziemlich unten durch mit dieser Aussage, weil ich dann eigentlich davon ausgehen kann, dass der gar nicht so richtig weiß, wovon er eigentlich redet, also die technischen Hintergründe selber gar nicht versteht, sondern da nur irgendeine Information bekommen hat von Technikern, die unter Umständen einen sehr langen Weg durch die Hierarchie nach oben hinter sich hat und jedes Mal ein Stück weit vereinfacht wurde auf jeder dieser Stufen. Das heißt, da war unter Umständen am Anfang ein Techniker, der gesagt hat, ich kann mit einer mittleren Wahrscheinlichkeit das Russland zuordnen. Es gibt ein paar wenige Spuren, die vielleicht auch nach China weisen und kann auch sein, dass das alles daneben liegt. Und das sagt er seinem Vorgesetzten. Sein Vorgesetzter wird seinem Chef dann schon irgendwie sagen, ja, wahrscheinlich die Russen, wir sind uns nicht so ganz sicher. Und der brieft dann den Politiker, der vor die Kamera tritt. Und bei dem kommt dann nur noch an, ja, waren die Russen. Ja. So genau. Ungefähr kann man sich das häufig vorstellen, wie dann solche Aussagen auch zustande kommen, solche unqualifizierten Aussagen, die nicht so richtig zurückverfolgbar sind.
Deswegen sind, das kann ich auch empfehlen, also selbst für mich, der technisch da immer nicht ganz so vielleicht drin ist, wie die Sicherheitsexperten, diese Berichte von vielen von diesen Unternehmen, die das untersuchen, die sind teilweise sehr spannend, weil die versuchen es ja wirklich so zu schreiben, dass man es versteht und nachvollziehen kann. Da ist auf jeden Fall immer mehr drin als in einem Pressestatement von einem Politiker. Das kann ich immer empfehlen. Wir verlinken das ja auch, wenn es dann wieder das mal gibt. Ansonsten würde ich jetzt nochmal, wie gesagt, ich mache das nochmal, weil ich ihn, wie gesagt, so gut fand und viel davon hier auch zusammengefasst wurde, diesen Artikel, der ist auch schön in einem Heft, also den gibt es auch so nicht so ganz so ausgedruckt in der CT. Und ansonsten die Heise Security-Konferenz.
Yep, da trägt einer der Leute, die sowas professionell machen, vor und erklärt, wie er eben WannaCry Nordkorea zuordnen konnte.
Also eigentlich ist es eine Detektivgeschichte, es sind Detektivgeschichten und eigentlich mögen wir die alle. Es ist viel schwerer, es zu visualisieren als die klassischen Detektivgeschichten, aber deswegen sind sie nicht weniger spannend. Und ich hoffe, wir haben da ein bisschen jetzt einen Beitrag zu geleistet heute, dass man da so ein bisschen dahinter kommt, welche Mittel die Ermittler anwenden. Und ansonsten werden wir da sicher auch nochmal drauf zurückkommen, weil es werden weiter Hackerangriffe geben und die werden weiter jemand zugeordnet und mal gucken, wie lange es noch immer die Russen sind. Danke und danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann nächste Woche zu einer neuen Heise-Show. Ciao.
Ciao.